Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Seid herzlich willkommen. Wir dürfen heute wieder das Wort Gottes aufschlagen und einen wunderbaren Abschnitt der Heiligen Schrift uns zuwenden. Wir setzen in unser Studium Galaterbrief Kapitel 3 ab Vers 17 fort. Ihr dürft gerne die Bibel da schon aufschlagen. Galaterbrief Kapitel 3. Wir setzen unser Studium ab Vers 17 fort. Ich rufe euch die Verse nochmal in Erinnerung und lese aber erst ab Vers 17. Und ich denke bis Vers 22 weiter, werden wir sowieso nicht kommen. Aber ich möchte trotzdem, dass wir auch im Zusammenhang immer wieder diese Verse lesen. Und dann, nachdem ich gelesen habe, stehen wir auf und dann beten wir. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt schon aufstehen, also wie ihr frei seid. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch die Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Lasst uns miteinander beten. Ich lade euch ein, ich mache den Abschluss. Auch ich möchte für diese Zeit danken. Jesus Christus, dein Wort ist ein Schatz. Wenn wir es öffnen, so begegnet uns da Altes und Neues und an beidem haben wir große Freude, große Lust. Herr, Altes neu zu entdecken, in dir es zu verstehen, in dir es zu lesen und in dir es offenbart zu bekommen, aber genauso eben das Neue darin zu erkennen, das du vollbracht hast. Danke, danke dafür, auch für dieses herrliche Buch, für den Galaterbrief. Danke für die Zeit des intensiven Studiums. Danke für meine Geschwister, die mit mir diesen Weg des Studiums mitgehen, die sich die Zeit nehmen, auch dieses Tempo, an dieses Tempo sich gewöhnt haben. Herr, schenke das es zum Segen auch heute wird, wenn wir es betrachten. Möge es in unserem Herzen zu Freude werden, möge es in unserem Herzen zu Dankbarkeit werden und zum Lob und Anbetung. Ja, du bist würdig. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Lieben, wenn wir die Verse studieren dann bin ich mir sicher, es ist jetzt nicht Neues. Allein wenn man es liest und so dastehen lässt, wie es steht, ist das schon ziemlich verständlich, oder? Was die Aussagen sind. Und trotzdem denke ich, ist es gut, wenn wir etwas tiefer hineinschauen, wenn wir dann die Bezüge schauen, hier und da ich eine Erklärung euch da dazu gebe und wir die Zusammenhänge erkennen, damit diese Wahrheiten wirklich fest in unserem Herzen sind. Wir sind gerade in Kapitel 3, da geht es um die Verteidigung des Evangeliums, Kapitel 3 und 4. Und mitten in diesem Abschnitt der Verteidigung des Evangeliums zeigt Paulus, was das Gesetz an sich selbst ist. Er hat aufgezeigt, dass das Gesetz, dass jeder, der unter dem Gesetz ist, uns einen Fluch bringt, aus diesem Grund wir uns nicht unter das Gesetz stellen sollen. Das ist Kapitel 3, die Verse 1 bis 14, die Wirkung des Gesetzes war, Fluch zu bringen. Hier sind wir in dem Abschnitt, da geht es um die Funktion des Gesetzes. Und bevor er uns die Funktion des Gesetzes uns erklärt, und das passiert dann ab Vers 19 sehr, sehr klar und sehr deutlich, führt er zu der Funktion hin und zu der Argumentation. Und er muss zuerst kurz erklären und daran erinnern, wann das Gesetz gegeben worden ist. Also er muss erst den Zeitpunkt nochmal feststellen, beziehungsweise an den Zeitpunkt erinnern. Und das hat er getan in die Verse 15 bis eben eigentlich bis 18, das sind die Verse, da sind wir gerade, da geht es um den Zeitpunkt, wann das Gesetz gegeben wurde. Warum macht er das? Er hat, die Schrift erinnert uns, dass das Gesetz eben später hinzugefügt worden ist und dass das Gesetz eben nicht am Anfang war. Zuerst war ein Bund der Verheißung, zuerst war der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und das ist ein Bund der Verheißung. Nicht Bund der Werke gewesen, sondern ein Bund der Verheißung. Das ist die Ausgangssituation. Es gibt, wenn wir über geistliche Wahrheiten nachdenken, wenn wir Theologie betreiben, im Sinne, dass wir uns über theologische Themen Gedanken machen, und dann halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir immer zurückgehen und überlegen, wo starten wir, wo beginnen wir. Nur als Beispiel, ohne jetzt zu großen Exkurs hier daraus zu machen, aber wenn wir zum Beispiel über die Souveränität Gottes sprechen oder wenn wir über den freien Willen des Menschen diskutieren, dann ist es wichtig, dass wir zurückgehen und da anfangen, wo man anfangen muss, nämlich bei Gott. Wie hat es begonnen? Wer war zuerst? Wer war danach? Was passierte, als Gott den Menschen geschaffen hat? Und so weiter. Also wir müssen zurückgehen und uns dann die Lehre von Gott anschauen, die Lehre von Menschen anschauen, und dann können wir über diese Dinge reden und da können wir sie auch besser einordnen. Und genauso verhält sich das auch, wenn wir darüber sprechen, wie wir erlöst werden, auf welcher Grundlage wir erlöst werden. Dann holt Paulus uns zurück und sagt, okay, wir müssen zurückgehen auf Abraham. Abraham, da beginnt Gott, die Menschheit zu retten. Da gibt er der Menschheit Verheißung, dass er die Menschheit retten wird, alle Nationen retten wird. Und da starten wir. Und die Grundlage der Rettung der Menschheit, alle Nationen in den Nachkommen Abrahams, heißt, ist aus Verheißung, aus Glauben die Rechtfertigung. So, das ist, was Paulus macht. Er erinnert ganz stark daran, dass zuerst der Bund der Verheißung war, bevor Bund des Gesetzes oder Bund der Werke kam. Die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig. Das Zweite, auf was er aufmerksam macht, und das ist nicht weniger wichtig, für mich absolut herrlich, und mein Schlüsselverständnis schlechthin, ist, dass die Verheißung und dieses Versprechen, die Rettung aus Glauben und die Rechtfertigung aus Glauben, dass er seine Nachkommenschaft verheißt. Und diese Nachkommenschaft ist in einem Samen, und das ist der Christus. Das heißt, diese Verheißung, diesen Bund bekommen nur die Nachkommen Abrahams, die in Christus sind. Das ist für mich ein wesentlicher Schlüssel. Das heißt, all das, was Gott Abraham versprochen hat, den ganzen Segen, den Abraham versprochen hat, der sich ja in verschiedenen Aspekten zeigt, Nachkommenschaft, Land und Besitz. So, wenn Gott diese Dinge ihm verspricht, dann sagt die Schrift, dass dieser Segen und nur der Nachkommenschaft gilt, und zwar dem einen, und zwar der Christus. Das heißt, Gott hat Abraham versprochen, Christus wird das Ganze erben. Und dann natürlich all die, die in Christus, mit Christus sind, die bekommen all das, was auch Abraham versprochen wurde. Eine herrliche Wahrheit, ein tiefer Gedanke. In diesen Tagen denke ich immer wieder daran und erfreue mich an diesem Gedanken. Wie es euch geht, wenn ihr in dieser Welt lebt. Wir behandeln gerade im ersten Johannesbrief so den Umgang mit der Welt und der Liebe zu dieser Welt. Gott hat dem Abraham versprochen, das Land, in dem er lebte, dass er es bekommen sollte. Und er hat sich da als Fremdling aufgehalten. Und versteht ihr, man ist da und trotzdem ist man nicht da. Es wurde einem versprochen, aber man besitzt es noch nicht. Man fühlt sich Fremdling, man fühlt sich nicht dazugehörig, obwohl man da lebt und an vielen Dingen teilhat, aber man gehört irgendwie nicht dazu. Kennt ihr das Gefühl? Ja? So, wir als Russlandsdeutsche oder ein Teil von uns als Russlandsdeutsche, könnte das, also jeder, der auf irgendeine Art und Weise diesen Hintergrund hat, der kann es nachvollziehen, er kommt in ein Land, das eigentlich ihm gehört und doch nicht ihm gehört. Und man fühlt sich fremd. Und das ist, finde ich, das, was Gott da im Abraham gegeben, geschenkt hat, als Bild, auf das ist wunderbar. Ich denke darüber, wir leben jetzt gerade in dieser Welt und die gehört uns nicht. Und wir leben in dieser Welt in dieser Weise nicht, die gehört uns nicht. Aber die gehört den Menschen, die gehört den Feinden und wir leiden dann darin. Aber es kommt der Zeitpunkt, dann kriegen wir es. Und zwar nicht einfach diese Welt so, eine neue Welt. Diese Welt wird vergehen, Gott macht aus dieser Welt eine neue Welt, eine neue Erde, und die kriegen wir. Momentan sind wir Fremdlinge, Und es sieht so aus, als ob wir nicht dazugehören. Wir sind ein Fremdkörper, wie Abraham damals ein Fremdkörper war, ein Fremdling im Zelt. Aber es kommt ein Zeitpunkt, dann wird deine Nachkommenschaft wird es erben und wird es besitzen. Genau das ist die Botschaft. Wir werden es besitzen. Gott wird es uns schenken. Und alle die gedacht haben, dass die gehört ihnen und sie können mit ihr machen und tun, was sie wollen und sie können es besitzen, sie werden es nicht bekommen. Aber wir, die wir in Christus sind, kriegen es. Ist das nicht wunderbar? Also so lebt sich schon angenehmer für mich. Da kann ich schon in dieser Welt gehen und wissen, okay, jetzt habe ich es noch nicht, jetzt gehört es mir noch nicht. Aber bald wird es mir gehören. In Christus Jesus wird es mir gehören. Das Erbe wird geschenkt werden. Nochmal, ich hoffe, dass diese Wahrheit, die in mir geistlich so eine Freude, aber auch so eine Ruhe und Gelassenheit schenkt, weil ich weiß, jetzt muss ich dafür nicht kämpfen. Ja, der Herr kämpft und der wird es mir schenken. Ich muss es mir nicht erarbeiten, nicht erhört gehen. Dass in euch die gleiche Freude und Frieden und Ruhe schafft, wie es in mir das tut, diese herrliche Verheißung. Die Parallele zu Abraham und als unser Glaubensvater und wie Gott mit ihm den Weg geht, ist so herrlich. Und das ist eine tiefe Lektion für unser geistliches Leben. Also, das ist, was Paulus macht. Er erinnert also an diesen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, Bund der Verheißung. Er erinnert an das Erbe, das nur in dem einen, in den Christus zu bekommen ist. Und das hat Gott Abraham versprochen. Das heißt, das, was alles mit Christus zu tun hat, das Evangelium, all das, was wir als Evangelium nennen, das hat was mit Abraham zu tun und das hat was allein nur mit Glauben zu tun und mit Gnade und Verheißung zu tun. Das hat nichts mit Werke zu tun. Das ist, was Paulus am Anfang sagt. Das ist unsere Grundlage, da beginnen wir. Und mit diesen Informationen oder mit diesen Gedanken, Vers 17, schaut jetzt nochmal mit mir kurz hinein, sagt er, dies aber sage ich. Also jetzt macht es nochmal deutlich, nachdem er das nochmal daran erinnert, auf welcher Grundlage wir stehen, sagt, dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Darauf will er hinaus. Er spricht über den Zweck des Gesetzes und bevor er eben erklärt, sagt er, erstmal müssen wir verstehen, das ist die Verheißung, das ist der Bund, der gilt. Aber das Gesetz kam 430 Jahre später dazu. Wir brauchen jetzt kein große Gedanken oder Exegese hier machen, warum, also wie kommt auf 430 Jahre, warum 400, sind das genau 4, also wo beginnt das zu zählen, wo müssen wir zurückgehen? Das ist jetzt nicht das Entscheidende. Gott versprach, dass sein Volk 400 Jahre in Gefangenschaft sein wird, bevor er es rausführt und dann und sie zu sich holt. Und das ist ja dann mit Mose stattgefunden. Und das heißt, Paulus geht, nimmt diesen Punkt, wo das Volk das Gesetz bekommt und geht zurück zu Abraham und sagt, 430 Jahre zurück hat Gott Abraham diese Verheißung gegeben. Und da hat er ihm dieses Versprechen gegeben. Und das Gesetz, sagt er, kam 430 Jahre später erst. Und dann die Aussage, also allein, was war zuerst? Das ist das Entscheidende. Das Gesetz kam viel, viel später. 430, nicht 3 Tage, nicht 5, nicht eine Woche, nicht ein Monat, nicht ein Jahr. Ach übrigens, da ist ja noch etwas. 430 Jahre. Das heißt, die Väter waren schon längst gestorben. Gott hat den Vätern diese Verheißung gegeben. Ihr erinnert euch das. Nicht mit unseren Vätern hat Gott diesen Bund geschlossen, sagt Mose. Darum 430 Jahre später, weil die Väter waren schon gestorben und mit dem Volk Israel in der Wüste schließt Gott diesen Bund des Gesetzes. Also es kam später, viel später und darum hat es eine andere Funktion. Das ist die Argumentation von Apostel Paulus. Es kam für später. Halten wir an dem ersten fest. Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, das Gesetz, das 430 Jahre später dazu kam, sagt er, entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. 2 Dinge. Er sagt, das Gesetz kam später, das Gesetz gehört nicht zum Bund der Verheißung. Und jetzt schaut mal, wenn es so wäre, dann ist die Aussage des Apostel Paulus in der Schrift, wenn wir das Gesetz zu dem Bund der Verheißung, zu dem abrahamitischen Bund hinzufügen würden, dann sagt die Schrift, würde man es ungültig machen, die Verheißung, beziehungsweise unwirksam. Das ist wichtig. Das heißt, wenn die Verheißung besteht, und wir werden uns anschauen, wir kennen das schon, aber auf welchen Grundlage die Verheißung dasteht. Und die Verheißung ist ein einseitiger Bund. Und das ist das Versprechen, das er tun wird, nicht was wir tun werden, sondern was Gott tun wird. Das ist etwas, was Gott tut. Und dann sagt Apostel Paulus, das ist Verheißung. Wenn wir hingehen und diesen Bund des Gesetzes, also das Gesetz zum Bund der Verheißung hinzufügen und sagen, das gehört dazu, das muss man hinzufügen zu diesem Testament, dann sagt er, machen wir die Verheißung ungültig. Wir lösen sie auf, wir machen sie unwirksam. Denn entweder ist es Verheißung oder man muss etwas tun. Beides geht halt nicht. Und das ist der springende Punkt. Zuerst Verheißung, das ist das. Gesetz kommt später dazu. Und wir fügen es nicht hinein. Es ist nicht einfach eine Weiterführung des abrahamitischen Bundes. Das Gesetz ist nicht eine Weiterführung des abrahamitischen Bundes. Es kam daneben hinzu, das werde ich euch gleich erklären. Wenn man es aber so versteht, in der Linie Abrahams Bund, Mosaischer Bund, dann sagt Paulus, dann wird das Erste unwirksam gemacht. Dann ist es ungültig. Ich möchte euch kurz das aufzeigen, dass wir haben da schon kurz darüber gesprochen, als wir Kapitel 2, Vers 21 uns angeschaut haben. Schaut mal mit mir da kurz hinein. Da schreibt er schon und sagt, er redet ja, das ist da in dem ganzen Zusammenhang ebenfalls, erklärt ja das Evangelium und sagt, es ist aus Glauben, nicht aus Gesetzeswerken. Und Vers 21 sagt er dann, Kapitel 2, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Wenn man also nochmal zum Evangelium, zu dem Bund der Verheißung und in Christus Bund der Erfüllung das Gesetz hinzufügt, dann sagt er, macht man das ungültig. Und dann ist der Lösungstod Jesu Christi nichtig gemacht. Dann hätte er nicht kommen müssen. So, das ist sehr, sehr wichtig zu begreifen. Jeder, der das Gesetz hinzufügt oder meint, als ein Kind, ein wiedergeborenes Kind Gottes, lebend im neuen Bund, aber dazu verpflichtet ist, das Gesetz zu halten, stellt sich unter das Gesetz und macht aber dadurch die Verheißung ungültig, unwirksam. Das erklärt Paulus nochmal im Römerbrief, ein bisschen deutlicher in dem Römer Kapitel 4, in dem Abschnitt, in dem er sehr intensiv Abraham als Beispiel des Glaubens nochmal darstellt, schreibt sogar ein bisschen mehr als im Galaterbrief. Römer Kapitel 4 macht er so herrliche Aussagen, zum Beispiel Kapitel 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der in den Gottlosen rechtfertigt, wird der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also er stellt hier, das ist der gleiche Kontext, Zusammenhang, entweder Werke oder Glaube, wähle. Du musst dich für eins entscheiden. Wenn du sagst, Glaube und Werke, funktioniert nicht. Entweder wird es dir nach Glauben angerechnet oder es wird nach deinen Werken angerechnet. Was willst du machen? Ich sage es schon ein bisschen spöttisch, aber meine Wahl ist klar. Gell? Ich habe meine Wahl schon lange getroffen. Ich weiß, dass ich nicht in der Lage bin, aufgrund irgendeiner Werke irgendwas hervorzubringen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ihr mit mir in Vers 13 geht, im gleichen Kapitel, Römerbrief Kapitel 4 ab Vers 13. Dort schreibt er Folgendes. Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte. Schaut mal, darum geht's. Gott hat versprochen, du wirst der Welterbe sein. Übrigens, Abraham starb, gell? Hat es noch nicht bekommen. Wir wissen warum nicht, weil er auf etwas viel Größeres wartet und mit uns zusammen das erben wird. Aber jetzt ist, was Paulus deutlich macht, ihm wurde es durch Verheißung zuteil, durch ein Versprechen. Wurde ihm das Versprechen gemacht, dass er der Welt Erbe sein sollte. Und dann heißt es, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Also, ich lese vielleicht nochmal ein Stück. Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Das Das heißt, Gott hat das Versprechen, dass Abraham alles erben wird und seine Nachkommenschaft auch, dass er das alles erben wird. Er hat es an die Verheißung geknüpft und nicht an das Gesetz. Darum kam das Gesetz 430 Jahre später. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Gott hat es daran geknüpft. Aber jetzt nur, liebe Geschwister, damit ihr mir da nicht abhängt oder diese Fragen habt, dass dieses Versprechen, das Abraham bekommt, ist weit größer als das irdische hier. Es geht mehr als nur das Land Israel mit all den Grenzen und Gebieten. Es geht mehr als um Schafe und Rinder und es geht mehr als um ein natürliches Nachkommen. Ja, Abraham hatte natürliche Nachkommen und übrigens, sie waren wirklich viele. Ja, er bekam, diese Nachkommenschaft bekam auch das Land. Also übrigens, die hatten es schon bekommen. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Sie sind 430 Jahre später, waren sie in diesem Land und haben sie in Besitz genommen. Das ist passiert. Und er hatte viel Besitz. Versteht ihr? Er hat all das, das ist schon eingetreten. Aber das war nie das Eigentliche. Das war nur das Irdische und die Bibel sagt, das war alles Schatten und Bilder. Das ist nicht das Eigentliche gewesen. Von Anfang an nie das Eigentliche gewesen. So, das, was als Gott ihm als Irdisches gab, gab er, Paulus wird auch später in Kapitel 4 sagen, das hat einen bildlichen Sinn, damit wir diese geistliche Vorgänge verstehen, dass wir zuerst hier leben, nicht von dieser Welt sind, später dadurch geknechtet werden, versklavt werden und ermüden. Dann wird Gott uns retten und uns etwas Neues schenken und dann werden wir es erben. All diese geistlichen Wahrheiten sollen durch das irdische Israel verdeutlicht werden. Wer konnte sich sowas ausdenken? Wer könnte sagen, ja, okay, machen wir mal so. Das ist, was für eine Tiefe, was für eine Weisheit, sich das nicht nur so auszudenken, den Ratschluss auszudenken und zu beschließen, sondern auch genauso auszuführen. Was für ein gewaltiger Gott ist das? Also, das ist, jetzt gehen wir zurück zum Römer. Also, nicht durchs Gesetz, sagt er, durch die Verheißung. Jetzt sagt er Vers 14. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunicht gemacht und die Verheißung aufgehoben. Schaut mal, genau das Gleiche. Entweder ist es Glaubensgerechtigkeit, das heißt aus Glauben, dann bekommt man das Erbe. Oder ist es aus Werken. Aber er sagt, wenn nämlich durchs Gesetz, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Beide Dinge sind unvereinbar, die gehören und die laufen nicht parallel. Das sind nicht das Gleiche, Entschuldigung, die sind nicht das Gleiche. Man kann nochmal das Gesetz nicht hinzufügen und darauf pochen, dass Gott die Verheißung erfüllt. Wer sich auf die Grundlage des Gesetzes stellt, der hebt die Verheißung auf. Ich habe die Tage einen geistlichen Kampf. Ich habe am Sonntag einen Predigtdienst auswärts und dort wird so ein Predigtplan gemacht und gebeten, dem zu folgen. Ich bemühe mich, dem zu folgen. Nicht immer einfach. Und jetzt wurde mir ein Text gegeben für den Sonntag, du sollst nicht stehlen. Den Besitz des anderen Ehren ist das Thema. Und ich denke, das, 2. Mose, ihr wisst, 20, ja, du sollst nicht stehen. Ich schreibe den Brüdern, ihr Brüder, ihr wisst, wenn ich darüber predigen soll, wisst ihr, was ich da predigen will? Und ich weiß, ihr werdet es nicht mögen, wenn ich das predige. Boah, ein Hin und Her, und ich beschäftigt mich sehr. Will ich nicht zum Anstoß werden, aber ich weiß, ich werde zum Anstoß. Ich kann nicht hingehen und sagen, ja, okay, das ist jetzt unsere Grundlage, warum wir nicht stehlen sollen. Warum ist das Gesetz gegen? Warum steht, du sollst nicht stehlen? Wem gilt, du sollst nicht stehlen? Wer soll das hören? Du sollst nicht stehlen. Vor allem, hören sollen es natürlich alle. Aber auf welche Grundlage? Wenn man mir 2. Mose Kapitel 20 gibt als Grundlage, da muss ich das Gesetz predigen. Aber da muss ich erklären, was das Gesetz bedeutet. Und wenn man sich darunter stellt, lasst mich ein paar Schritte weitergehen und ich werde euch das zeigen, welche Konsequenzen das hat. Aber das ist, Wir müssen diese Dinge klar differenzieren und klar verstehen, um was es hier geht. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, steht hier. Versteht ihr, was mich dann erwartet? Nicht, das habe ich, das ist ja schon mein Name, aber egal. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben Abrahams, der unser Vater aller ist. Es muss nach Glauben gehen. Das ist die Grundlage. Ich hoffe, ihr versteht mich und könnt mit mir mitgehen, wenn ich das hier vom Galaterbrief versuche aufzuzeigen, was Paulus deutlich machen möchte, nämlich das Gesetz oder die Verheißung der Abrahamitische Bund und das später entstandene Gesetz, 30 Jahre später, sie sind unvereinbar. Darum hat er ja diesen Abschnitt so begonnen mit Kapitel 15 und 16 und sagt, ein Testament, das aufgesetzt wird, fügt niemand etwas hinzu oder nimmt etwas weg. Das ist die Ausgangssituation gewesen. Und darum erklärte, aber dem verheißenen Bund kann man nichts hinzufügen, das 430 Jahre später kam. Darf man nicht hinzufügen. Das ist der Gedankengang, den er hier führt. Gehen wir zum Galater Kapitel 3 wieder und lesen Vers 18. Da heißt es, denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Klarer kann ich es nicht sagen. Wenn das Erbe, von welchem Erbe reden wir noch einmal? Vom Erbe Abrahams, oder? Das Gott, was Abraham versprochen hat. Jeder, der sich auf irgendeine Weise Abraham als seinen Vater nennt und das erhofft, was Vater versprochen hat, muss wissen, dass das Versprechen nur aus Glauben empfangen werden wird und nicht aus dem Gesetz. Das heißt, jeder, der denkt, durch das Halten des Gesetzes ein Abrahamit zu sein und somit das alles zu bekommen, was im Gesetz steht, der irrt gewaltig. Der versteht nicht, wozu das Gesetz gegeben worden ist und was dieses Gesetz bewirken wird. Im Gegenteil, das Gesetz wird eins sicherstellen, dass du es nicht kriegst. Dass du es nicht kriegst. So, die Aussage ist ziemlich deutlich darum, das ist, was ich auch gerade ja im Römer Kapitel 4 vorgelesen habe, dass so kommt es nicht aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch die Verheißung geschenkt. So, es ist offensichtlich, dem Abraham wurde es durch die Verheißung geschenkt. Also wir stehen auf dieser Grundlage, auf der Verheißung des abrahamitischen Bundes. Wir wissen, dass dieser Bund in Christus den Segen bringen wird und in Christus sich erfüllt hat. Und da jeder, der in Christus eben zu diesem Erbe gehört und das Erbe empfangen wird. Und nur und allein nur, weil er glaubt. Allein. Ich verstehe, dass es den Menschen so schwer fällt. Aber das ist so entscheidend. Und genau das ist ja der Knackpunkt. Viele glauben das ja nicht. Sie stoßen sich an diese Wahrheit. Sie glauben an Gott, sie glauben an sein Wort, sie glauben, dass er der eine ist, sie glauben an Gerechtigkeit, Heiligkeit, sie glauben an so viel, aber sie glauben nicht, dass allein in Christus man es erben wird. Aber das ist der Schlüssel und das ist das Geheimnis des Christus, das wie viele zum Anstoß ist. Das führt natürlich sofort zu der Frage, zu der Paulus jetzt hingeführt hat und die absolut wichtig ist, Vers 19. Wenn also das Gesetz später kam und wenn durch das Gesetz nichts zu bekommen ist, kein Erbe, wozu das Gesetz? Wozu kam 34 Jahre das Gesetz später? Also wieso kam das später dazu? Wieso hat Gott das Gesetz überhaupt gegeben? Denn wir wissen, es ist doch von Gott gegeben. Warum hat er es überhaupt getan? Und das ist das Entscheidende. Ich habe, glaube ich, bei der Einleitung zu diesem Abschnitt schon mal gesagt, wir müssen das Prinzip oder den Zweck verstehen. Wenn wir nicht begreifen, wozu was Gott gibt, werden wir es nicht richtig anwenden. Und hier beantwortet Paulus, was hat das mit dem Gesetz eigentlich auf sich? Es ist doch von Gott. Also, Vers 19, das ist die erste Frage, die hier gestellt wird, die Paulus stellt. Was soll nun das Gesetz? Wird er beantworten, Vers 19, Und Vers 20 wird er diese Frage beantworten. Was soll mit dem Gesetz? Wozu gibt es überhaupt das Gesetz? Und dann ab Vers 21 bis 26 beantwortet wird eine zweite Frage. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung? Also ist der erste Bund Abrahams und das Gesetz, sind das Feinde? Ja, sind das Gegner? Oder arbeitet das Gesetz gegen das? Und Paulus wird das auch aufklären. Also über diese zwei Fragen müssen wir Klarheit haben. Was soll das Gesetz überhaupt? Wozu hat es Gott überhaupt gegeben? Und wenn wir das verstanden haben, arbeitet das Gesetz gegen die Verheißung? Ja oder nein? Und das ist, warum ich diesen Abschnitt so mag, weil die Erklärung ist wunderbar, klar und deutlich und wir müssen uns darauf stellen und das Glauben uns darauf berufen. Also gucken wir uns die Antwort Paulus, was soll nun das Gesetz? Was ist die Funktion des Gesetzes? Was ist der Zweck des Gesetzes? Darum geht es in den Versen 19 und 20. Und er sagt, es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Und dann heißt es, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Das ist der schwierigste Text, das schwierigste Vers im ganzen Galaterbrief. Es gibt tausende Auslegungen, was das hier bedeutet, was Paulus hier sagt. Ja? Gucken wir uns an, ich werde versuchen, es auszulegen, was er damit meint an dieser Stelle. Aber was ist die Funktion des Gesetzes? Und die Antwort ist eigentlich sehr klar und ich denke, den meisten von euch ist das bekannt und klar, wozu ist das Gesetz gegeben? Und es ist zwar, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, vielleicht schockierend, aber es ist die Wahrheit, um die Sünde groß zu machen. Das Gesetz ist gegeben worden. Liebe Geschwister, ich hoffe, ich schockiere euch nicht zu sehr. Das Gesetz ist nicht gegeben, damit wir nicht sündigen. Dazu ist das Gesetz nie gegeben worden. Das Gesetz ist gegeben worden, damit mehr Sünde gibt. Wie? Will Gott, dass mehr Sünde gibt? Nein, sondern Paulus sagt, es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Der Übertretungen, es hat was mit den Übertretungen zu tun. Was ist die Übertretung? Das Gesetz wurde gegeben mit dem Ziel, mit dem Zweck. Es gibt nämlich eine Notwendigkeit, dass der Mensch erkennt, dass er in Übertretungen gegenüber dem Willen Gottes lebt. Darum wurde es gegeben, um der Übertretungen willen. Denn der Mensch erkennt nicht die Übertretungen. Er sieht nicht, dass er nicht in dem Willen Gottes lebt. Er sieht nicht, dass er permanent den Maßstab Gottes übertritt. Er sieht nicht, dass er ungerecht, dass er Lügner, dass er ein Habgieriger, dass er ein Dieb, das sieht er nicht. Und damit der Mensch das erkennt, wurde das Gesetz gegeben. Darum ist es gegeben, um der Übertretung willen. Liebe Geschwister, das müssen wir uns verinnerlichen. Das Gesetz wurde gegeben, dass der Mensch nicht aufhört zu sündigen, weil das Gesetz kann das nicht bewirken. Sondern dass das Gesetz bewirkt, dass in den Menschen, dass er überhaupt sieht, wie viele Sünden er hat. Das ist es. Jetzt an dieser Stelle gehen wir noch einen Schritt zurück. Wenn wir aber im Glauben leben wollen, aus Gnade leben wollen und das Gesetz hinzufügen wollen, was glaubt ihr, was in unserem Leben passieren wird? Glauben wir brauchen dann das Gesetz, damit wir weniger sündigen? Wenn das Gesetz zu diesem Zweck gegeben worden wäre, dann ja. Aber das Gesetz wurde niemals zu diesem Zweck gegeben, dass du weniger sündigst. Dann kann es und wird es auch in dir niemals das bewirken, sondern es wird in dir jeden Tag aufs Neue was sagen. Lügner, Dieb, Heuchler, Ehebrecher, permanent. Versteht ihr, warum viele Geschwister versuchen, im Glauben zu leben und jeden Tag aber an ihrer Rettung zweifeln, sagen, ich bin ein Sünder. Warum? Weil sie immer noch unter dem Gesetz stehen oder das Gesetz als ihren Maßstab immer wieder heranziehen, sich drunter stellen. Dann wundern sie, warum sie keine Gewissheit des Glaubens oder ihrer Rechtfertigung haben. Das Gesetz ist doch gut, ist doch Gottes Maßstab, ja, von Gott gegeben, ja. Ja, aber es hat nur ein Ziel, dir deine abgrundtiefe Sündhaftigkeit vor Augen zu zeigen. Wir kennen all dieses, ein Spiegel. Ich will niemandem zu nahe treten. Vielleicht tue ich es jetzt. Bei uns im Schaukasten hängt da ein Spiegel. Und dann mit dem Ziel, wie wunderbar bin ich gemacht? Dieser Spiegel ist das Gesetz. Und dann, wenn ich da hineinschaue, da will ich mich nicht sehen. Dann sehe ich nicht die Schönheit. Da sehe ich nicht toll und ich sehe Sünde. Und ich schäme mich. Ich will in einen Spiegel schauen. Jetzt ist es noch ein bisschen undeutlich. Bald wird das von Angesicht zu Angesicht. Und das ist Christus. Da will ich wiedergespiegelt werden, aber noch nicht in meinem Bild. Da will ich nicht wiedergespiegelt werden. Das Gesetz ist ein Spiegel und das hält uns unsere Ungerechtigkeit, unsere Unzulänglichkeit, es hält uns unsere Übertretung vor Augen. Aber gibt es nur wenn mir aber niemand sagt, was Gott nicht will, werde ich nicht erkennen, wie oft ich übertrete. Wenn man mir aber sagt, Willi, du sollst nicht lügen, dann wirst du mindestens an diesem Punkt, ja stimmt, da mangelt es an mir. Aber dann kommt es auch, du sollst nicht stehlen, dann merke ich, ja hier mangelt es auch, aber du sollst das nicht. Und dann merke ich, oh meine Güte, da ich fehle ja ziemlich viel. Und Gott sagt, ja genau das ist, darum habe ich das Gesetz daneben beigegeben. Du sollst das erkennen. Wenn du das nicht erkennst, wirst du niemals mich erkennen in Christus Jesus. Wirst du das Evangelium niemals erkennen. Wirst du die Gnade niemals begreifen. Es ist so entscheidend. Für wen ist das Gesetz gegeben? Für wen? Liebe Geschwister, für Gläubige oder Ungläubige? Für Ungläubige. Nicht für Gläubige. Für Ungerechte, nicht für Gerechte. Aber Gläubige und Gerechte wollen sich immer wieder unter das Gesetz stellen. Aber es ist nie für sie gegeben. Es ist gegeben, damit Ungläubige von ihrem Unglauben überführt und von ihrer Gesetzlosigkeit überführt, von ihrer Sündhaftigkeit überführt wird. Es ist gegeben für Ungerechte, damit sie sehen, dass sie Vatermörder, Muttermörder, Habsüchtige und so weiter sind. Dazu ist das Gesetz gegeben. Darf ich euch bitten, mit mir 1. Timotheusbrief aufzuschlagen? Ich muss leider sagen, dass die Vertreter derer, die meinen, das Gesetz uns heute noch gilt, genau diese Verse versuchen, genau auch für sich zu beanspruchen. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt gleich vorlesen und das anschauen, es deutlich wird, wie sie gemeint worden sind. Lasst uns gemeinsam lesen. 1. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 3. Paulus richtet den Timotheus für den Dienst, den er tun soll, in der Gemeinde, und dann sagt er ab Vers 3, ich ziehe meine Brille auf, damit ich das nicht alles auswendig raten muss. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest. Nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln, endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitigkeiten hervorbringen, als den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Also, er warnt Timotheus davor, sich mit denen einzulassen, die sich als Gesetzeslehrer ausgeben. Und da wird es darum gehen, um diese ganzen Fabeln, Geschichten, Geschlechtsregister, Nachkommenschaft, was auch immer. Ja? Und er warnt davor und sagt, Timotheus, ich sag dir, tu deinen Dienst und lehre. Und was lehre? Das, was dem Glauben gemäß ist. Lehre den Glauben. Und dann sagt er etwas Wichtiges ab Vers 5. Um das jetzt zu erklären, sagt er, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Endziel von aller Lehre, das Endziel aller Unterweisung, das, was wir leisten müssen, sagt er, was ist das? Liebe, gutes Gewissen und Glauben. Was sagt er nicht? Gesetzeswerke. Einhalten der 10 Gebote. Darum geht's nicht. Das ist nicht das Ziel. Jetzt Vers 6. Davon sind einige abgeirrt und haben sich dem leeren Geschwätz zugewandt. Es gab einige, die haben diesen Glauben, das Evangelium verlassen. Die haben dieses Ziel, das Endziel der Liebe in gutem Gewissen, reinem Herzen, und zwar aus Glauben zu leben. nicht aus Werken. Die haben das verlassen, sind abgeirrt. Davon sind einige abgeirrt und haben sich, schaut mal, leeren Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Das mag ich. Sie meinen, das Gesetz erklären zu können. Sie setzen sich auf den Lehrstuhl Mose und sagen, so muss man das Gesetz annehmen, so müssen wir es leben, so müssen wir es anwenden, verstehen. Und Paulus sagt, sie haben keine Ahnung. Und jetzt im Hinblick darauf, dass das Gesetz falsch gelehrt wird, falsch angewandt wird und nicht im Glauben, sagt er diese Worte, Vers 8. Das war der Kontext. Wir wissen aber, dass Gesetz gut ist. Schon mal gut, gell? Das Gesetz ist nicht böse, denn es ist von Gott. Das Gesetz ist gut. Und jetzt schaut mal, was er dann weiter sagt. Ich glaube, du hast das Timotheus gemacht, gell? Bestimmt hat der Ruben das euch alles wunderbar erklärt, deswegen mache ich nicht zu viel. Okay, also du hast einen Überblick sowieso gegeben. So. Du hast 2. Timotheus. War bestimmt auch gut. Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Okay? Das Gesetz ist gut, keine Frage, es ist von Gott. Wenn man es gesetzmäßig gebraucht, was bedeutet? Wenn du es so gebrauchst, wie es gemeint worden ist, wenn man das zweckmäßig gebraucht, wozu es gegeben worden ist, dann ist es gut. Dann können wir es gerne gebrauchen. Wir müssen wissen, zu was wurde es gegeben. Also zweckmäßig gebrauchen. Mittlerweile wissen wir, oder? Was ist zweckmäßiger Gebrauch des Gesetzes? Sünde? Groß zu machen, viel zu machen, offenbaren, offenlegen, nicht Sünde zu wegnehmen, nicht Sünde in den Griff zu bekommen, nicht Sünde zu eliminieren. Dazu wurde das Gesetz nicht gegeben. Also wenn ein Gesetzeslehrer kommt und das Gesetz nimmt, um, damit du nicht mehr stiehlst, nicht mehr lügst, wisst ihr, was das hervorbringen wird? Verdammnis. Versteht ihr mein Dilemma für den Sonntagpredigdienst? Sie wollen, dass ich vom 2. Mose, vom Gesetz ihnen erkläre, die sollen nicht stehlen. Und ich weiß, es wird entweder sind das Gläubige, dann oder sind Ungläubige, dann haue ich rein. Und dann habe ich geschrieben. Als Gemeinde, als Gläubige, was wollt ihr hören? Ich habe wirklich in die Mail geschrieben. Und dann kam die Antwort, ich habe nur 30 Minuten. Entschuldigung, ich kämpfe gerade meinen geistlichen Kampf hier von der Kanzel aus. Bin kurz davor abzusagen. 30 Minuten beginne ich jetzt. Das Gesetz ist gut, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht. Und jetzt Vers 9. Indem er dies weiß, das ist etwas, was man wissen muss, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Das ist Gottes Wort. Habe ich nicht erfunden. Habe ich mir nicht ausgedacht. Steht hier drin. Jetzt sagst du, ja, aber wer ist gerecht? Das ist meine Frage. Wer ist gerecht? Die Gerechtigkeit allein aus Glauben. Wenn wir in Christus sind, sind wir gerecht in Christus? Gilt uns dann das Gesetz? Nein. Das Gesetz kann für uns dann nicht bestimmt sein, denn für einen Gerechten in Christus ist das Gesetz nicht bestimmt, denn wir sind doch schon bei ihm angekommen. Muss das Gesetz uns noch sagen, wir sind verloren? Muss das Gesetz uns sagen? Liebe Geschwister, viele, und das ist meine Brüder nach dem Fleisch, unsere Gemeinden, jahrelang gehen Prediger auf die Kanzel und predigen den Geschwistern, dass sie verloren gehen. An die aber, von denen sie behaupten, dass sie an Christus Jesus glauben. Entweder sind wir in Christus und sind wir gerettet, weil wir unsere Sünden erkannt haben, oder wir haben die Sünden noch nicht erkannt und noch nicht gerettet. Da können wir nicht behaupten, dass wir an Christus glauben. In Christus sind wir Gerechte, dem Gesetz gestorben und so weiter, befreit vom Gesetz. Das Gesetz muss mich nicht mehr überführen von der Sünde, das habe ich erkannt. darum bekannt, darum Buße getan und sagt, Jesus, ich brauche dich. Und Jesus sagt, gerechtfertigt. Halleluja. Das hat sein Ziel erreicht. Und jetzt muss ich jeden Tag immer wieder sagen, oder? Muss ich das Gesetz sagen, du stirbst. Weil das. Nein. Nochmal Vers 9. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern, und jetzt schaut mal, für Gottlose, Widerspenstige, Widerspenstige, für Gottlose und Sünder und Heillose, Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Also wenn jemand irgendeine Sünde als gut erklären würde, spielt keine Rolle. Für solche Menschen ist das Gesetz gegeben. Sie sollen davon überführt werden, dass sie Sünder sind und dass sie einen Messias-Erlöser brauchen, weil sie es sind. Ich fasse es so zusammen. Nein, noch nicht. Fasse noch nicht zusammen. Römerbrief. Ich meine, die Stelle ist schon gewaltig, oder? Aber ich gebe euch 2, 3 andere Zeugen. Dieses Prinzip verfolgen wir. Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, lesen wir mit Vers 19 und 20. Ich liebe Vers 21 und folgende, weil das ist der Höhepunkt im Römerbrief. Und darüber sieht man es so schnell, Vers 19 und 20, das zu diesem Höhepunkt führt. Schaut mal, was da steht, Vers 19. Wir wissen aber, übrigens im Römerbrief, wenn Paulus schreibt, wir wissen, aufmerken, hoffentlich wissen wir das. Immer wieder sagt, wir wissen, das ist, was Christen wissen sollen. Wir sollen da nicht in Unwissenheit sein, das ist ein Problem. Sondern was wissen wir? Das gehört zu fundamentalen Wissen, das sind Glaubensgrundlagen. Was wissen wir? Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck des Gesetzes. Das Gesetz kam wegen den Übertretungen damit. Warum? Damit die Erkenntnis der Sünde kommt. Von wem? Von allen, die unter dem Gesetz sind. Sind wir unter dem Gesetz? Das ist nämlich die entscheidende Frage, oder? Sind wir unter dem Gesetz oder sind wir nicht? Wer unter dem Gesetz ist, wird das Gesetz permanent das tun. Es wird ihm die Sünde überführen. Aber da müssen wir wissen, aus Gesetz wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Wer unter dem Gesetz ist, er wird keine Rechtfertigung bekommen, weil das Gesetz wird ihm nicht helfen, diese Sünden zu lassen. Das Gesetz wird ihm diese Sünden nicht wegnehmen. Das Gesetz wird ihm nicht helfen, er heute weniger stehlen. Das vermag das Gesetz nicht. Im Gegenteil, es wird dir zeigen, dass du nicht nur die Schraube beim Fließband mitgenommen hast, dass du auch meine Zeit gestohlen hast. Dass das Stehlen weit größer ist, als du denkst, dass es was Stehlen ist. Dass wir Gott die Ehre bestehlen können, berauben können, der Anbetung, der Dankbarkeit, der Verherrlichung. Das wird alles offenbaren. Und du wirst immer kleiner und dachte, ja, ich habe noch nie was im Geschäft mitgehen lassen. Ja, hast du vielleicht gedacht, Einkaufskorb, zack, übersehen. Du weißt es gar nicht. Das Gesetz wird dich überführen, das bewussten und unbewussten Sünden. Alles da. Das Gesetz ist gegeben zur Erkenntnis der Sünde, damit man zur Erkenntnis der Sünde kommt. Geht mit mir schnell zu Römer 7. Ich lese jetzt bewusst nochmal ab Vers 4, obwohl wir es wissen, trotzdem durchatmen. Vers 4. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz
getötet.
Schwestern auch. Wie gut, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, oder? Weil dann müssten wir jeden Tag unter ständiger Sündenbewusstsein leben. Was für eine Glückseligkeit können wir haben? Was für eine Freude? Was für ein Frieden? Es gibt dann keinen Frieden, es gibt keine Freude. Wenn du permanent unter der Last der Sünde bist, wirst du zugrunde gehen. Du wirst nur zugrunde gehen. Aber die Verheißung ist, ich lese nochmal, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, dem aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirken die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden. Oh, die Leidenschaften der Sünde werden durchs Gesetz erregt. Versteht ihr, das Gesetz wird genau das Gegenteil in uns bewirken. Nicht weniger Sünden, sondern die Leidenschaften werden umso größer. Scheinbar paradox, oder? Wir wollen heiliger leben. Wir wollen je mehr wir diesem Maßstab des Gesetzes gehorchen wollten, umso mehr würden wir aber dagegen handeln. Warum ist das so? Paulus erklärt das, ich lese weiter, Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, damit wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht mehr in dem Alten des Buchstabens. Da hat ein Besitzwechsel stattgefunden. Eine andere Motivation, eine andere Kraftquelle, ein anderer Maßstab für Ethik und Moral. Dazu kommen wir in Galater Kapitel 5 spätestens, wenn es darum geht, wie leben wir aber im Geist, die Frucht des Evangeliums. Dazu kommen wir hoffentlich schon bald, damit wir auch das in unserem Leben erfahren und wirksam sehen können. Aber jetzt, nachdem Paulus also genau das Gleiche hier sagt, wir sind im Gesetz getötet, das Gesetz im Gegenteil bewirkt Sünde in mir, muss er das auch wieder erklären, weil die Feinde des Evangeliums das hören und sofort sagen, du bist gegen das Gesetz, aber das Gesetz ist von Gott, es ist doch heilig. Sagt er, ja, versteht doch den Zweck des Gesetzes. Vers 7 sagt er Folgendes. Was sollten wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Das heißt, ohne Gesetz hätte niemand wirklich erkannt, er ist ein Sünder. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das ist die Funktion. Hey, das ist aber nicht gut, was du machst. Ja, warum denn nicht? Wieso soll das schlecht sein? Das steht mir noch zu. Warum soll ich das nicht begehren dürfen? Hab voll Lust dran. Ist doch schön. Also ich empfinde was. Ich gucke es mir an und denke, boah, das will ich aber haben. Egal, wem es gehört. Wenn der Maßstab von Gott nicht aufgestellt werden würde und sagt, aber dieses Begehren ist eine Übertretung meines Willens, würden wir nie begreifen, dass wir gegen Gott damit handeln, wenn wir so denken oder so handeln. Das ist das Gesetz. Du handelst gegen Gottes Maßstab, gegen Gottes Willen, gegen sein Wesen, gegen seine Heiligkeit. Damit der Mensch das erkennt, hat Gott das Gesetz gegeben, um das offenzulegen. Das ist wie so ein Geschwür irgendwo drin. Bisschen eklig jetzt, Entschuldigung für dieses Bild, aber es ist mir gerade so eingefallen. Und dann muss man das aufmachen und dann muss es raus und dann muss man es rausdrücken. Eklig, gell? Aber sonst wird es nicht heilen. Ja, die Ärzte, die wissen Bescheid, was man also. Aber das muss an die Oberfläche, es muss rauskommen, sonst stirbt man. Und dieses Geschwür der Sünde und der Verdorbenheit muss offengelegt werden. Das ist die Funktion des Gesetzes. Darum sagt der Vers 8, die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Das heißt kraftlos. Das heißt nicht, dass sie nicht da ist. Das heißt nicht, dass sie nicht existiert. Aber die Sünde kann in uns nichts hervorbringen, wenn sie nicht ein Verbot hat. Denn sie braucht ein Verbot. Wenn die Sünde will, dass wir begehren, braucht sie ein Verbot, du sollst nicht begehren. Wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, dann sagt die Sünde, jawohl, jetzt habe ich etwas, was ich in ihm fördern will. Vers 9. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Nur nebenbei, ich will jetzt nicht die Diskussion hier führen, von wem spricht der Apostel Paulus. Ist das hier ein Gläubiger, ein Ungläubiger? Wenn Paulus sagt, ich aber lebte einst ohne Gesetz, Paulus nimmt sich als Mensch, als Typus. Paulus war nie ohne ein Gesetz. Er wurde unter der strengsten Sekte der Pharisäer hineingeboren. Paulus hatte zu keinem Atemzug seines Lebens nicht das Gesetz gehabt. Er redet nicht von sich selbst, sondern theoretisch von sich als Beispiel, als Mensch. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Aber als das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich sage es nochmal, da wo das Gesetz kommt, dann lebt die Sünde auf. Und alle denken, wenn wir das Gesetz bringen, dann wird die Sünde weniger. Was für ein Irrtum. Versteht ihr, warum ich immer wieder sage, je mehr Gesetze wir in unserer Gemeinde einführen, umso mehr Übertretungen werden wir haben. Umso mehr Sünde, umso mehr Streit, umso mehr Auseinandersetzungen und Entfremdung. Versteht ihr? Wenn wir Gesetze machen, das darf man nicht, das darf man nicht, so muss man nicht, das anziehen, das singen, das machen, das. Wenn wir diese Gesetze aufstellen, dann schaffen wir genau das, Übertretung. Denn der eine sagt, aber das gefällt mir gar nicht, und der andere sagt, aber hast du gesehen, was er getan hat? Je mehr Gebote, umso mehr Feindschaft entsteht. Da wird ein Zaun gebaut. Jedes Gesetz wird Sünde hervorbringen und somit Sünde zerstört, Gemeinschaft, Beziehungen. Aber der Geist eint, macht lebendig, schafft Sünde fort, schenkt Vergebung, Liebe, all diese Dinge. Das ist so gewaltig. Vers 10. Ich aber starb, und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Das ist interessant. Täuschte mich. Versteht ihr, worin die Täuschung besteht? Der Feind kommt und sagt, das Gebot ist von Gott. Es gibt nur einen Gott und du musst gerecht sein. Du musst leben. Da ist doch sein Gesetz. Halte es. Und er weiß, wenn er dich dazu bringt, das Gesetz zu halten, macht es nicht, weil er will, dass du Gott verherrlichst. Weil er weiß, du wirst umso mehr sündigen. Darum liebt der Feind und der Teufel Gesetzlichkeit. Und fördert sie übermaßen. Warum? So bringt er die Menschen zum Sündigen. Und dann geht er hin und klagt sie an und sagt, was bist du? Und du willst von Gott geliebt sein. Und du willst in den Himmel. Und du willst gerecht sein. Ja, schau doch, wie du bist. Guck mal, hier, hier, hier. Das ist die Täuschung. Das ist seine Strategie. Er bringt Menschen dazu, zu glauben, wir brauchen das Gesetz, um vor Gott gerecht zu sein, fördert, schafft Religionen. Sie nennen sich sogar christlich. Das ist der falsche Prophet mit den zwei Hörnern aus Offenbarung 13. Und gebraucht es, um Menschen zu versklaven und dann sie anzuklagen. Vers 12, so ist das Gesetz heilig und gerecht, heilig und gerecht und gut. Ist denn das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gebot mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Warum hat also Gott das Gebot gegeben? Das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber die Sünde hat das Gebot gebraucht und brachte mir den Tod. Aber warum hat es Gott gegeben? Damit die Sünde überaus sündig werde. Versteht ihr? Damit die Sünde groß werde, überquillt. Versteht ihr? Das ist ja genau das Gegenteil von jedem, der meint, dass wir das Gesetz brauchen. Was glaubst du, wozu ist das Gesetz gegeben? Wenn du verstanden hast, um in mir die Sünde größer zu machen, willst du das haben? Willst du dich drunter stellen? Nein. Gesundheit. Gesundheit. Geht mit mir kurz im Römerbrief Kapitel 5 zurück. Kapitel 5. Lest mit mir ab Vers 20 und 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Was das daneben hinzu ist, das machen wir nächsten Mittwoch, okay? Da werde ich das, was das bedeutet. Aber kam daneben hinzu, warum? Damit die Übertretung zunehme. Das nächste Wort. Was sagt die Schrift? Warum wurde das Gesetz gegeben? Damit die Übertretung weniger werde? Steht in meiner Bibel nicht. Damit sie zunehme. Versteht ihr, wenn man mich bittet, über das Gesetz zu predigen, ich will doch nicht in eine Gemeinde kommen und ihnen helfen, mehr zu sündigen. Ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich will den Glauben fördern. Und jetzt, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Warum wollte er, dass die Sünde zunimmt? Warum wollte er, dass alles an die Oberfläche kommt? Warum hat er das ertragen, dass so viel Sünde da ist, deutlich wird? Damit die Gnade umso größer werde. Damit wir begreifen, was Gott in Jesus Christus wirklich geschaffen hat und vollbracht hat, was Gnade bedeutet. Wenn du dir nicht bewusst deine Sünden bewusst wirst, wirst du die Gnade niemals verstehen, schätzen, geschweige denn lieben. Du wirst ihren Wert nicht verstehen. Du wirst nicht nach ihr sehnen und du wirst sie nicht umarmen und sie küssen. Aber wenn du begriffen hast, wie abgrundtief sündig du bist, dann wird die Gnade umso größer. Warum? Ja, weil Gott sagt, egal wie viel Sünden in deinem Leben sind, egal was auch dann alles hochgekommen ist, die Gnade deckt alles zu. Amazing Grace. Wie groß muss diese Gnade sein, dass sie all das wegnimmt, die Schuld der ganzen Welt. Das ist die gute Nachricht. Und Gott weiß, ich habe mit dem Abraham, wir kehren zurück, Galaterbrief, und ich schließe. Gott sagt, ich möchte die Menschheit, die sündige Menschheit retten. Mit dem Adam sind die alle gefallen. Jetzt in Abraham, sagt er, werde ich Rettung schaffen, und zwar in den Nachkommen, in dem Nachkommen in Christus. Das ist mein Plan. Ich werde die ganze Menschheit in Christus, in diesem Nachkommen von Abraham, werde ich segnen und retten. Und zwar allein aus der Verheißung, das heißt allein aus Gnade, aus Glauben. Damit dieser Bund und diese Verheißung verstanden wird, damit sie groß wird, damit sie herrlich wird, fügte Gott ein Gesetz hinzu. Das mosaische Gesetz. Warum? Damit das seine Wirkung entfaltet und dieser Bund der Verheißung in Abraham umso größer wird. Damit wir sagen, oh, nein, das wollen wir. Oh, wie gut, dass du von Anfang an aber das geplant hast. Bin ich aber froh, dass das Gesetz nicht die Grundlage ist. Denn ich bin Sünder durch und durch. Damit die Gnade umso größer werde, kam das Gesetz, damit wir den neuen Bund wirklich lieben und schätzen und nicht nur erwarten, sondern ergreifen und festhalten. Darum wurde es gegeben. Warum kam Johannes der Täufer? Was war sein Job? Den Weg des Messias vorzubereiten. Was hat er getan? Predigte die Taufe der Buße, Bekennen der Sünde. Wenn jemand die Sünde bekennt, kann er Christus nicht erkennen. Und all die, das nicht bekannt haben, vielleicht sogar geheuchelt haben, sie haben nicht den Messias erkannt und haben ihn verworfen. Warum? Weil sie sich selbst nie als sündig empfanden. Sie dachten, sie können nämlich durch das Gesetz gerecht sein. Das reicht ihnen. Sie haben das Gesetz nicht verstanden. Die haben wirklich das Gesetz nicht verstanden. Ohne Erkenntnis. Nämlich, was ist die Funktion des Gesetzes? So, Das ist Vers 19, was ist die Funktion? Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Nächste Bibelstunde, spannend, bis der Nachkomme käme. Boah, was für eine herrliche Nachricht. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, was bedeutet bis. Wie lang gilt das Gesetz? Immer? Ewig? Oder gibt es einen Punkt, dann hört es auf? Hier habe ich ein Wörtchen, bis. Das gucken wir uns an. Amen. Ich möchte beten. Und dich loben und preisen, Jesus Christus, für den neuen Bund, für diese herrliche Wahrheit, für diese herrlichen Verse, nicht nur im Galaterbrief, sondern in der Schrift, die das bezeugen und unwandelbar feststellen und gründen. Herr, wir glauben dieser herrlichen Nachricht, diesem Evangelium. Danke, Jesus, dass wir wirklich nicht auf dem Boden des Gesetzes stehen, dass wir befreit worden sind davon, sondern dass wir auf der Grundlage der Verheißung des neuen Bundes stehen. Danke, danke dafür. Auf das hoffen wir, darum lieben wir dich und wir beten dich an. Amen. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Betet für mich für den Sonntag.